Coachings funktionieren nicht, wenn Coach und Coachee unterschiedliche Auffassungen davon haben, wer was in einem Coaching zu tun hat. Deshalb gibt es heute drei Missverständnisse für dich, die dafür sorgen, dass Coachings zum Scheitern verurteilt sind. Du bist hier, weil du mehr vom Leben willst. Mehr als nur Kalorien zählen und Schritte sammeln. Du bist hier, weil du wieder diejenige sein willst, die die Entscheidungen in ihrer Ernährung und in ihrem Leben trifft. Du willst wieder der Boss in deinem Leben sein. Herzlich willkommen im Life Food Balance Podcast. Ich bin Julia, Gründerin von Life Food Balance, angehende Sportwissenschaftlerin, Ernährungsberaterin und Expertin für entspanntes Essverhalten. Seit über 2 Jahren arbeite ich mit Frauen wie dir zusammen, die mehr vom Leben wollen. Ich unterstütze dich dabei, die Fesseln aus Kalorien, Schritten und der Zahl auf der Waage zu sprengen und zu einer Frau zu werden, die der Boss in ihrem Leben ist und sich selbst feiert. Lass uns den Zahlen das Ruder aus der Hand reißen und dich zum Boss in deinem Leben machen. Und damit ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Life Food Balance Podcast. Heute geht es um das Thema, warum Coachings nicht funktionieren. Beziehungsweise warum ein bestimmtes Fehlverständnis von einem Coaching dazu führt, dass Coachings nicht funktionieren. Damit möchte ich nicht sagen, dass es nicht auch schlechte Coaches gibt. Es gibt aber genauso, wie es schlechte Coaches gibt, auch schlechte Coaches. Und ich möchte damit niemanden vergraulen oder so. Ich möchte damit nur einfach auch ins Bewusstsein rufen, dass es immer eine Zusammenarbeit von 2 Seiten ist. Und dass es für eine erfolgreiche Zusammenarbeit essentiell ist, dass beide Seiten das gleiche Verständnis davon haben, wie ein Coaching aussieht. Ich komme gerade aus einem Abschlusscall mit einer Coaching-Kundin, die wirklich die 3 Monate One-on-One gerockt hat. Also das kann man gar nicht anders sagen. Es ist wirklich verrückt, wir haben auch heute nochmal drüber gesprochen, wie sie wirklich seit klein auf, ich glaube mit 6 Jahren, sich an ihren ersten Essanfall erinnern konnte, mit 11 Jahren die erste Diät gemacht hat und so seit über 30 Jahren einfach mit einem schwierigen Verhältnis zu Essen zu tun hat. Und sie hat in den 3 Monaten so extrem viel erreicht, also von Binge-Eating-Anfällen mehrmals die Woche haben wir es jetzt geschafft, in den 3 Monaten das wirklich krass zu reduzieren. Sie hat mir heute noch gesagt, dass sie seit über einer Woche überhaupt nicht mehr bis zu diesem wirklich schmerzhaften Gefühl gegessen hat, dass es ihr immer leichter fällt, wirklich zu unterscheiden, wann ist das jetzt gerade emotionales Essen und wann hat es eher eine körperliche Ursache. Und das ist eben auch wirklich ja ne, der absolute Kern, die absolute Grundlage, überhaupt erstmal zu merken, wann du denn gerade emotional isst und wann nicht, um dann da wirklich eben auch dran arbeiten zu können. Das sind wirklich nur kleine Ausschnitte von dem, was in den 3 Monaten da alles passiert ist. Also generell auch einfach keine Angst mehr vor Lebensmitteln zu haben, wirklich auch mal zu sagen, ich hole mir jetzt mal das Nutella-Glas, ich kaufe das einfach mal ein, weil ich weiß, das ist nicht in den nächsten 2 Stunden, nachdem ich es gekauft habe, direkt wieder inhaliert, weil ich einfach nicht anders kann, sondern einfach zu wissen, ich kaufe mir mal das Nutella-Glas oder ich kaufe mir mal Knuspermüsli, weil ich eigentlich auch mal total Bock drauf hätte und sich nicht hier von dieser Angst leiten zu lassen, boah, ich kaufe das jetzt gar nicht erst, weil ich weiß eigentlich immer, wenn ich Knuspermüsli zu Hause habe, dann endet es in einem Essanfall. Oder auch generell einfach diesen Mut, wieder verbotene Lebensmittel in die Ernährung zu integrieren. Das ist was, wo wir ganz am Anfang ganz, ganz viel auch dran gearbeitet haben, weil das natürlich extrem wichtig ist, um überhaupt deine Beziehung zu Essen wieder auf eine neutrale Basis irgendwo zu holen. Denn wenn ich einfach immer permanent Angst vor Lebensmitteln habe und mich nicht traue, diese Lebensmittel zu integrieren, dann werde ich auch immer weiter Angst vor diesen Lebensmitteln haben. Und deswegen ist das auch was, wo wir ziemlich zu Beginn sehr, sehr tief dran gearbeitet haben, da einen sehr, 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 sehr großen Deep Dive auch in ihre Sicht auf verschiedene Lebensmittel gemacht haben. Dann jetzt auch vor ein paar Wochen hat sie aufgehört, Kalorien zu zählen. Und es ist so verrückt, weil ich weiß, dass dieser Step mit dem Kalorienzählen auch zu hören, für viele so ein schwieriger Step ist. Und ich habe bisher eigentlich immer die Rückmeldung bekommen, gerade wenn man auch mit dem Kalorienzählen aufhört, wenn es einfach ein sehr, sehr passender Zeitpunkt ist, weil ich würde nicht zu jedem Zeitpunkt immer empfehlen, jetzt mit dem Kalorienzählen aufzuhören. Das macht nicht immer Sinn. Aber wenn man das eben auch zu einem guten Zeitpunkt macht, wenn man das gut timet, dann bekomme ich immer die Rückmeldung, dass es Wahnsinn ist, wie viel besser man hier auch wirklich wieder auf körperliche Signale hören kann und wie man die auch mehr besser wahrnehmen kann. Und auch generell einfach, ne, dass einfach viel, viel weniger mentaler Stress, das hat sie mir auch oft gerückmeldet, gefeedbackt, wie auch immer, dass einfach so dieser, ne, dass das so ein extremer Stress auch war, immer drüber nachzudenken, wie schaffe ich es heute noch, mein Protein zu decken? Wie schaffe ich es bloß nicht, zu viel zu essen? Wie schaffe ich es, in meinen Kalorien zu bleiben? Alles hat sich immer nur noch um Essen gedreht. Und du merkst oft erst, wenn das nicht mehr so ist, wie viel mentaler Stress, wie viel mentaler Load das eigentlich wirklich war. Und wie wenig Kapazitäten du dann eigentlich auch für andere Dinge hattest, während du einfach im Kopf die ganze Zeit nur beim Essen warst. Und sie hat zu mir am Ende des Calls einen sehr, sehr spannenden Satz gesagt. Und zwar hat sie gesagt, dass es auch gut war, dass sie am Anfang so ein bisschen auch diese Verantwortung abgeben konnte. Weil wir haben am Anfang die Kalorien hochgesetzt. Und das ist eh was bei ganz, ganz vielen bei Essanfällen eine Sache ist, die würde ich immer machen. Wenn du dazu mehr wissen willst, hör auf jeden Fall in die letzte Podcast-Folge rein. Da bin ich dann nämlich auch nochmal genauer drauf eingegangen. Und da hatte sie mal gesagt, es fiel ihr dadurch auch so ein bisschen leichter, weil sie so ein bisschen die Verantwortung abgegeben hat und sagen konnte, okay, wenn jetzt hier irgendwas damit schief geht, wenn die mehr Kalorien mir doch nicht so gut tun, dann kann ich sagen, okay, Julia hat es gesagt, Julia hat es entschieden und ich bin dann quasi so ein bisschen der Sündenbock. Und ich weiß total, wie sie das meint. Und weil sie das in einer richtigen Art und Weise gemeint hat, weil hier ja auch so ein bisschen was davon drin steckt, okay, ich gebe die Verantwortung ab. Und das ist eigentlich was ziemlich gefährlich ist. Aber das steckt hier so ein bisschen mit drin, aber in einer richtigen und wichtigen Art und Weise, weil hier ist es so, dass dir in gewisser Weise so ein bisschen Verantwortung abgenommen wird und das führt dazu, dass du dich traust, neue Wege zu gehen, dass du den Mut hast, hier neue Dinge auszuprobieren, neue Dinge umzusetzen und dir dadurch auch überhaupt erst die Chance gibst, neue Dinge zu machen und auszuprobieren und dadurch auch zu merken, dass sie dir eventuell gut tun könnten. Das heißt, hier in dem Fall ermöglicht diese Abgabe der Verantwortung in gewisser Weise auch ein Wachstum. Es gibt aber auch Dinge, die im Verständnis vom Coaching teilweise anders verstanden werden, die eben nicht dazu führen, dass diese Abgabe der Verantwortung dazu beiträgt, dass du weiter wächst und dass du dich traust, neue Dinge auszuprobieren, sondern die dazu führt, dass das Coaching einfach nicht funktioniert und dass das Coaching dann eigentlich zum Scheitern verurteilt ist. Denn ein häufiges Missverständnis ist, dass in einem Coaching der Coach dafür da ist, dich zu motivieren und dir den nötigen Arschtritt zu verpassen. Das ist absolut nicht die Aufgabe, wenn du zu mir in ein Coaching kommst. Vielleicht gibt es Coaches, bei denen das so ist. Ich halte davon aber wirklich, wirklich wenig, weil die stärkste Motivation, die wir Menschen haben können und vor allen Dingen die Motivation, die für uns einfach am stabilsten ist, ist die sogenannte intrinsische Motivation. Also man kann bei Motivation unterscheiden in extrinsisch und intrinsisch Und extrinsische Motivation ist Motivation, die irgendwo ihren Ansporn, sag ich mal, im Außen findet. Das heißt, wenn ich dir jetzt sage, wenn du heute die 10 Kilometer joggst, dann schenke ich dir 50 Euro zum Beispiel. Das ist ein Beispiel für extrinsische Motivation. Und wenn du aber sagst, ich möchte heute die 10 Kilometer joggen, weil ich einfach Bock drauf habe, oder ich möchte heute die 10 Kilometer joggen, weil ich für mich einen neuen Rekord aufstellen möchte, dann bist du aus dir heraus motiviert. Dann bist du intrinsisch motiviert. Und diese intrinsische Motivation ist einfach die, ich sag mal, vorsichtig die beste Motivation, die man haben kann, weil die einfach nur von dir selber abhängig ist. Alle anderen Motivationsformen, die extrinsisch gelagert sind, sind einfach nicht von dir abhängig und liegen in der Hand von anderen. Und damit machst du dich nicht nur abhängig von anderen, sondern auch extrem angreifbar und sorgst vor allen Dingen auch dafür, dass die Frage, ob du deine Ziele erreichst, nicht mehr nur in deiner Hand liegt, sondern du gibst die einfach in Hände von anderen, überlässt sie auch so ein bisschen dem Zufall, je nachdem, wie genau deine extrinsische Motivation aussieht. Und deswegen halte ich nichts davon, in ein Coaching zu gehen mit der Erwartungshaltung, dein Coach ist dafür da, um dich zu motivieren. Denn ein Coach hat nicht die Aufgabe, dich zu motivieren oder dir den nötigen Arschritt zu verpassen oder dich ständig an irgendwelche Dinge zu erinnern. Wir sind hier auch nicht irgendwie in der Grundschule, wo dir alles hinterhergetragen wird. Mal davon abgesehen, machen Grundschullehrer das ja auch häufig nicht, weil auch das ist nicht unbedingt deren Job dann. Aber das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass das oft so ein bisschen verwechselt wird, dass der Coach dafür da ist, dich da so ein bisschen zu motivieren und nachzufragen, ey, wie läuft's und warst du heute im Training oder whatever, ne, was da auch immer die Ziele sind. Und in dem Moment, wo das auch passiert, machst du dich ja auch wahnsinnig abhängig von dem Coach. Denn in meiner Definition und meinem Verständnis von Coaching geht es immer darum, dass ich dich für einen bestimmten Zeitraum begleite und dafür sorge, dass ich dir alles mit auf den Weg gebe, was du brauchst, um danach auch wieder auf eigenen Beinen stehen zu können. Und das Letzte, was ich will, ist, dass du nach dem Coaching denkst, oh Gott, wie soll ich jetzt ohne Julia hier irgendwie nochmal klarkommen? Das wäre für mich die Horrorvorstellung, weil das zeigt, dass mein Coaching absolut nicht erfolgreich war und nicht funktioniert hat. Und das ist absolut nicht Sinn und Zweck der Sache. Eine zweite Sache, die auch oft falsch verstanden wird, ist, dass der Coach dir die Arbeit abnimmt. Ein Coaching ist eine Abkürzung, ist Zeitersparnis, definitiv, denn in dem Moment, wo ich sage, ich nehme mir einen Coach an meine Seite, ganz egal in welchem Bereich, mache ich das ja, weil ich weiß, da ist eine Person, die steht schon an dem Punkt, wo ich gerne wäre oder die hat anderen Personen dabei geholfen, an den Punkt zu kommen, an den ich auch gerne kommen würde. Diese Person weiß, wie es geht. Diese Person kennt die Stellschrauben, die ich drehen darf, um schnellstmöglich an mein Ziel zu kommen. Wenn ich mir also eine Person an die Seite hole, die weiß, wie der Weg zum Ziel für mich geht, dann erspart mir das wahnsinnig viel Zeit und wahrscheinlich auch wahnsinnig viele Mindfucks, weil ich nicht erst alle möglichen Stellschrauben, die es gibt, drehen muss, sondern weil ein Coach mich anguckt, mit mir redet, Fragen stellt und so weiter und dann direkt identifizieren kann, wo sind denn jetzt eigentlich deine Stellschrauben. Genau das ist so oft so, wenn ich den Fragebogen bekomme, den du dann bekommst, wenn du zu mir ins One-on-One kommst, dann schicke ich dir einen Fragebogen, wo ganz viele, also das heißt ganz viele, das ist auch ein bisschen übertrieben, aber wo einfach nach bestimmten speziellen Dingen gefragt wird. Und ich beim Lesen dieses Fragebogens schon direkt erkenne, wo sind Stellschrauben, die wir drehen. Und das ist Aufgabe eines Coaches, zu erkennen, wo sind die Stellschrauben, die du drehen darfst, wo sind vor allen Dingen die Stellschrauben, die sich vielleicht auch leicht drehen lassen, die eine große Wirkung haben, die man eher auch zum Anfang drehen kann und wo sind irgendwie Stellschrauben, die man vernachlässigen kann, wo wir wahrscheinlich dran drehen und das einfach nicht zu deinem Erfolg beiträgt und dich nicht ans Ziel führt. Aber es ist nicht Aufgabe des Coaches, dir in irgendeiner Art und Weise da diese Arbeit abzunehmen, weil gehen musst du diesen Weg selbst. Ein Coach kann dich begleiten, kann dir zeigen, welche Stellschrauben jetzt die effektivsten sind, begleitet dich natürlich auch, ne, schaut, dass du diese Stellschrauben wirklich auch gut gedreht bekommst, dass du mit diesen ganzen Struggles, Mindfucks und so weiter klarkommst. Aber am Ende des Tages nimmt der Coach dir da nicht diese Arbeit ab und macht das alles irgendwie für dich, sondern der Coach zeigt dir im Prinzip, wo ist diese Arbeit, wie kannst du diese Arbeit bestmöglich mit so wenig Aufwand wie möglich auch lösen, aber er kann diese Schrauben am Ende nicht für dich drehen. Und der dritte Punkt, auch so eine falsche Erwartung oft, dass der Coach dir alles serviert und du musst in Anführungszeichen nur machen. Beispielsweise, wenn du in einem One-on-One mit mir bist, dann haben wir alle 2 Wochen einen Call. Der geht ungefähr 1 Stunde. Und da ist es nicht so, dass du dich als Coachee einfach da hinsetzt und ich erzähle dir irgendwas oder ne, ich leite dich da irgendwie so durch und ziehe dir alles aus der Nase. Das ist nicht mein Job, sondern wir sind da, ich bin 60 Minuten für dich da und du bringst mit. Du bringst Fragen mit, bringst Situationen mit, bringst Impulse mit, weißt vorher auch so ein bisschen, worüber du mit mir sprechen möchtest. Natürlich kommt man im Gespräch auch mal auf andere Dinge und natürlich stelle ich auch Fragen, aber das sind eben vor allen Dingen Rückfragen, weil in erster Linie ist ein Coach dafür da, mit dem zu arbeiten, was du ihm gibst und nicht dafür da, dass du dich einfach hinsetzt. Das ist wieder so ein bisschen auch wie der zweite Punkt. Coach ist nicht dafür da, dass du dich da hinsetzt und ne, dann einfach irgendwas erzählt bekommst, sondern es geht wirklich viel darum, dass du mitbringst, dass du erzählst, wie lief die Woche, was war, was sind Probleme gewesen, wozu wünschst du dir Impulse? Und natürlich gibt es dann auch diese Impulse und den Input, aber es ist nicht so, dass der Input in erster Linie vom Coach ausgeht. Der Input kommt nicht in erster Linie von mir, sondern der Input kommt in erster Linie erstmal von dir und daraufhin bekommst du dann quasi von mir meinen Input oder Output, wie auch immer man das jetzt sehen möchte. Aber das ist auch noch so ein Punkt, der oft dazu führt, dass Coachings nicht funktionieren, denn ein Coaching ist ja so individuell, weil es darauf basiert, was du gerade brauchst. Und dafür musst du kommunizieren, was du gerade brauchst. Und das kannst nur du kommunizieren. Das heißt, was du brauchst, das steckt ja nur in dir drin. Und das kann kein Coach dir irgendwie von außen ansehen, dir aus der Nase ziehen oder so. Das ist auch nicht die Aufgabe, sondern du weißt, da ist ein Coach an meiner Seite und ich habe bestimmte Probleme, bestimmte Fragen und so weiter. Und du darfst diese Fragen an den Coach herantragen, damit er dir helfen kann. Es ist kein einfach hinsetzen und nehmen, sondern es ist immer ein Geben und Nehmen. Das heißt, du gibst deinen Input und du nimmst dir den Input vom Coach. Und es ist nicht so, dass du einfach immer nur Input nimmst, weil dann wird dir auch tendenziell dieser Input nicht unbedingt viel bringen, weil er natürlich gar nicht zu dem passt, was gerade vielleicht wirklich in dir vorgeht. Das heißt, das sind so diese 3 Punkte und eigentlich kann man diese 3 Punkte ganz kurz und knapp zusammenfassen. Wenn du glaubst, dass ein Coaching dafür sorgt, dass du in diese passive Rolle gehen kannst, dass du einfach nur da sitzen kannst, jemand anders macht für dich, dann wird ein Coaching nie erfolgreich sein. Vielleicht hat es für den kurzen Moment Erfolg, du wirst aber dann spätestens, wenn das Coaching vorbei ist, merken, dass du dich eigentlich nur in eine Abhängigkeit begeben hast. Oder das Coaching hat einfach deshalb schon keinen Erfolg, weil der Coach bestimmte Stellschrauben und Schritte nicht für dich drehen und gehen kann, sondern die nur du selber machen kannst. Ich liebe Coachings. Ich finde Coachings, Mentorings, alles in die Richtung super, super geil, weil es einfach nur Sinn macht, wenn ich an Punkt X stehe und jemand anders steht an Punkt Y und ich möchte auch zu Punkt Y, mir dann Hilfe an die Seite zu holen von einer Person, die einfach schon an Punkt Y steht. Das macht einfach nur Sinn, weil es erspart dir extrem viel Zeit und extrem viele Umwege, weil du kennst den Weg von Punkt X zu Punkt Y nicht. Du musst an jeder Abzweigung erneut überlegen, okay, gehe ich jetzt rechts oder gehe ich links oder gehe ich doch geradeaus? Du weißt nicht, welcher Weg richtig ist. Und wenn du dir einen Coach an die Seite holst, dann kennt der Coach den genauen Weg und kann dir sagen, wir gehen hier rechts und hier gehen wir mal geradeaus. Und dafür ist es aber wichtig, dass einfach dieses richtige Verständnis von einem Coaching da ist und dass sich Coachee und Coach darüber einig sind, wer welche Aufgabe hat und wer hier einfach welche Sachen auch zu erledigen hat in gewisser Weise. Und wenn das klar ist, dann ist ein Coaching richtig, richtig geil, weil es für dich eine richtig klare Abkürzung zu deinen Zielen ist. Und wenn du auch diese Abkürzung willst in das Leben, in dem du tiefenentspannt im Restaurant sitzt, indem du endlich wieder mehrere Tafeln Schokolade, Gummibärchen und Müsli zu Hause haben kannst, ohne Angst zu haben, alles in einem Essanfall plötzlich wie ein Staubsauger aufzusagen. Oder wenn du den Abend einfach mal ganz entspannt auf der Couch verbringen möchtest, obwohl dein Schrittziel noch nicht erreicht ist, beziehungsweise du einfach gar kein Schrittziel mehr hast, weil du nicht mehr die Zahlen über dein Leben bestimmen lässt, sondern weil du endlich wieder der Boss in deinem Leben bist. Wenn du die Abkürzung in dieses Leben willst, dann klick jetzt auf den Link in den Shownotes und wir sorgen dafür, dass du dieses Leben auf kürzestem und schnellstem Wege erreichst. Denn das ist mein Job, dafür bin ich hier. Ich bin dafür da, dir die Abkürzung zu diesem Leben zu zeigen, in dem du wieder der Boss bist und nicht die Zahlen. Und wenn du diese Abkürzung mit mir gemeinsam gehen willst, dann schau in die Shownotes, klick jetzt auf den Link, schick mir jetzt deine Coaching-Anfrage, denn wenn du jetzt startest, dann stehst du in 3 Monaten schon an einem ganz anderen Punkt. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Woche wieder und mach's gut!